Herzlich willkommen zum Uncast Episode 161. Das ist eine Notsendung zur Späterstunde, denn mir geht's heute gar nicht mal so gut, ja. Und deswegen wird es heute eine sehr kurze Sendung, denke ich mal, werden. Die Rivers Wochen, ich hatte schon einen Kurzrekord aufgestellt, jetzt sage und schreibe 18,5 Minuten. Ein bisschen mehr probiere ich natürlich hier zu machen, aber es wird ziemlich hart, ja. Ich müsste normalerweise jetzt im Bett liegen und die Augen zu haben und von schönen Sachen träumen, ja, beispielsweise, dass man bei uns auch All Access Music anhören kann über das Google Play. Stattdessen hat sich letzte Woche gezeigt, das ist dann das Thema für heute auch, dass Google Play Music All Access ein Desaster in Deutschland ist. Ja. Desaster deswegen, weil es in vielen Ländern in Europa seit letzter Woche zu haben ist. Ja, Frankreich, auch die Nachbarn, also Frankreich, Österreich und so weiter. Und in Deutschland nicht. Ja. Und ich möchte gar nicht so stark jetzt den Schuldigen suchen. Weil, ehrlich gesagt, als Kunde, als Benutzer, ist mir vollkommen egal, wer hier schuld hat. Das, auch wenn das unfair ist, ich weiß, dass das unfair ist, ja, aber es ist mir egal. Und zwar aus dem Grund egal, weil es bereits sehr viele Dienste gibt, die legal in Deutschland dieses Musikstreaming anbieten. Ja, Spotify beispielsweise, MyJuke, ja, oder eben auch dieser. Ja, und ich habe auch wutentbrannt dann gleich ein Deezer-Abo abgeschlossen und muss sagen, genial, ja. Und man bräuchte sich also erst gar nicht so darüber aufzuregen, über das Google Music, denn das, was dieser bietet, ist wesentlich umfangreicher. Ja. Man hat keine Limitierung bei dem bei Uploads von eigenen MP3, also unbegrenzt. Ja. Und für 9,95 Euro kann man dann eben das alles auch auf mobil hören, auf dem Handy oder Tablet. Wer es nur daheim am Computer braucht, ja, oder vielleicht mit dem Browser unterwegs aufrufen über die normale Seite, das müsste man da ausprobieren, ob das geht, gibt sicherlich Möglichkeiten, der würde sogar nur 4,99 zahlen. Und dieses Angebot, gerade das letzte, das gibt es bei Google Play Music All Access nicht. Dennoch ist es ärgerlich, und zwar für die Leute, die eben schon ihre gesamte Musiksammlung bei Google Play Music haben und eben auf dieses All Access jetzt warten, bis das kommt. Dieser ist ja ein europäischer Dienst, von daher ist es auch nochmal ein großes Plus. Letzter Zeit ist es bei mir ein sehr, sehr großes Plus. Während bei Google Play Music die Lieder in den USA abgelegt wird. Ist das wichtig? Nö, es sei denn, man hört vielleicht viele islamische Songs oder Kelly Family, dass dann irgendwann die Drohne hier vorm Fenster schwebt. Ne? Ja, und von daher ist es also trotzdem aber ärgerlich, dass es eben so nicht geht. Klar, die GEMA, ich gehe mal davon aus, dass die GEMA die Hauptschuld hat, aber, auch Google muss sich da an die Nase fassen, ja, denn offenbar vergibt die GEMA ja für Musik-Streaming-Services solche Lizenzen, die es auch von einigen eben, die es eben auch einige schaffen, diese zu nutzen. Und ich höre da immer wieder die wildesten Sachen, dass zum Beispiel Spotify gar keine Genehmigung hätte von der GEMA. Das ist natürlich Mumpitz, Vierlefanz. Es war vielleicht am Anfang mal so, dass die GEMA hier was übersehen hatte. Die hatten natürlich die Dings dann erteilt, die Genehmigung. Aber es gibt ja auch noch eben MyJuke. Das ist zum Beispiel der Dienst, der von Media Saturn angeboten wird. Und eben auch dieser, die für die allermeisten Länder in Europa und außerhalb von Europa die Musikrechte erworben haben, legal. Und diese dann eben anbieten. Und das geht auch in Deutschland. Es geht, ja. Und jetzt kommt eben Google, so eine kleiner Tante-Emma-Laden, ja, und kriegt's nicht gebacken, sich mit der GEMA zu einigen, ja, für diese Musikrechte. das von YouTube, das sehe ich ein bisschen isoliert. Ja, weil das heißt, ja, die GEMA kann sich auch nicht mit Google einigen über YouTube. Also ich muss auch sagen, es bedarf natürlich auch zwei. Ja, dass natürlich Google Kosten sparen muss, ist klar, weil sie einen kostenlosen Dienst haben. Allerdings bei Dailymotion kann ich oftmals Musikvideos kostenlos beziehungsweise eben sehen. Ja. Und die haben nämlich mit den GEMA-Verträgen, genauso wie myvideo.de. Ich kann das schon verstehen, dass man das nicht direkt vergleichen kann. Ja. Deswegen möchte ich das auch getrennt sehen. Ich finde es richtig, dass hier dies so ein altes Abo-Modell, wie die GEMA das vorschlägt für YouTube, dass das eben so nicht funktioniert mit Abruf, sondern es muss per Pauschale gehen und basta. Ja. Nur hier bei diesem Music Streaming, das sehe ich das irgendwie überhaupt nicht. Das sehe ich überhaupt gar keinen Grund, dass hier gemauert wird. Ja. Und man weiß auch nicht genau, wo das Problem liegt, weil Google, und das finde ich am allerärgerlichsten, schweigt. Wenn hier ein Problem existiert, dann möchte ich wissen, was hier los ist. Warum? Ich möchte, dass Google hier was sagt. Aber einfach hier zu schweigen, das ist mies. Das ist echt mies und das macht mich wütend. Weil es dann nämlich die Leute im Regen komplett stehen lässt, die hier seit dem Bestehen von diesem Play Music All Access in den USA eben bei uns drauf warten. Und die fühlen sich dann auch richtig verkohlt und verärgert, weil eben da Google noch nicht mal für nötig hält, dann klipp und klammer zu sagen, was ist los. Google muss es ja wissen. Warum kommt Google Music zu uns nicht? Ich möchte keine Spekulation hören. Ich möchte keine Hinweise oder Verlinkungen bei Google Plus auf irgendeine Ansprache, die Vigan Dotra vielleicht vor ein paar Wochen mal gemacht hat, dass Google ja gerne wollte, wenn sie könnten und so weiter. Ja, das interessiert mich nicht. Ich möchte wissen, warum konkret in diesem Fall Google Play Music All Access in Deutschland nicht verfügbar ist. Ja, warum? Dann möchte ich eine Entschuldigung haben und einen Termin, bis wann das spätestens kommt. Ja, und dann können wir nochmal drüber reden. Ansonsten kann ich nur empfehlen, Abo abschließen bei dieser. Ja, ich habe es nicht bereut und ich sehe auch jetzt keinen Grund mehr, warum ich dann später nochmal zu Google Music All Access wechseln soll. Weil mehr als die 25 Millionen Songs von dieser hat All Access da auch nicht, weil es da gehe ich schon stark davon aus, dieselben Lizenzverträge sind, das heißt dieselben Lieder, das sieht man ja auch beim MyJuke, dieser Spotify, das sind die gleichen Lieder, die eben da abzurufen sind. Es gibt nur noch ein paar Zusatzverträge mit Indie-Labels, ja, wo dann der ein oder andere Dienst vielleicht ein paar mehr hat. Das war's dann aber auch schon. Ja, also, ja, ich würde jetzt hier gerne noch ein bisschen weiter drauf rumreiten, aber ich bin einfach zu krank heute, um das hier weiter auszuführen und mich da reinzusteigern. Ja. Ich überlasse es mal euch, was ihr davon hält. Ja, ich finde es halt eben, wie gesagt, nicht gut, ist meine persönliche Meinung. Was sagt ihr dazu? Google, ja, GEMA, egal. Was sagt ihr, wer ist schuld? Oder interessiert es euch eigentlich nicht? Wollt ihr einfach nur Google Play Music All Access? Tja, als ob's hier das noch nicht genug gewesen wäre, weiter mit den News. Playbooks hat jetzt eine Ausleihfunktion bekommen, dass man eben auch Bücher ausleihen kann, nur nicht in Deutschland. Heiliges Kanonenrohr. Ja. Gut, das ist natürlich hier auch gar nicht so einfach, weil hier da sträubt sich alles dagegen. Ich meine aber zu wissen, dass Amazon für Kindle-Geräte, nicht für die Kindle-Software, nicht für die Kindle-App, sondern für die Kindle-Geräte eine Ausleihmöglichkeit für Buchtitel hat. Ja. Warum ist das gut? Warum ist das wichtig? Ich habe zum Beispiel hier von der lokalen Bibliothek so einen Ausweis und die haben etliche Titel auch als E-Book im Angebot. Das ist so ein Gemeinschaftsprojekt, ja, von etlichen Büchereien. Und das ist ganz okay. Warum ist es okay, wenn man die Bücher nicht kauft? Ist das die neue Kostenlos-Mentalität? Zum Kotzen ist das doch, oder? Alles wollen die immer nur kostenlos haben. Oh, ja, Moment mal. Ausleihen von Büchern in der Bücherei. das gibt's schon ein paar Jahre, ne? Das gibt's schon ziemlich lange. Ich glaube, länger als 50 Jahre, ne? Ja, so ist das. Warum? Ja, weil eben die Leute auch vielleicht mal was lesen sollen, ohne dass sie das Buch gleich kaufen müssen, ja? Und von daher ist es mit dem Ausleihen eigentlich keine große neue Idee, sondern das ist einfach etwas, was schon Ewigkeiten gemacht wird. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, das finde ich gut. Muss die Leute ein bisschen animieren zu lesen, sonst lesen die Leute bald nur noch die Internet-Klatschspalten, ja. Oder hören sich sowas an wie den Uncast, ja. Es kann ja nicht sein, dass man nur den Uncast hört, nein. Man muss auch mal was lesen, ja. Und hier wird eben mal wieder hier Europa ausgeklammert, ja. Hier kann ich es natürlich nicht verdenken, weil es ist sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwierig. Also auch diese Gemeinschaft von Büchereien hatten es wirklich extrem schwierig. Und die haben auch, wie bei normalen Präsenzbeständen, nur eine gewisse Anzahl von Büchern. Wenn die online verliehen sind, dann kann man keine weiteren ausleihen. Also das heißt, sie haben zum Beispiel 3 E-Books. Und da können nur 3 Leute diese E-Books gleichzeitig ausleihen. Ja, und erst dann wieder ausleihen, wenn das eine zurückgegeben wurde. Also wenn die Zeit von 14 Tage abgelaufen ist, dann kann dann der nächste quasi das E-Book mieten. Ja, das ist halt so ja, das alte Konzept rübergebracht ins neue. Ja, okay, von mir aus kann ja so sein. Wie das Amazon macht, weiß ich nicht. Ja, wie das bei Amazon ist, weiß ich nicht, ob die hier dann genug Exemplare gekauft haben oder nicht. Ja, oder was die auch immer machen. Aber wie gesagt, mit einem normalen Kindle funktioniert das auch schon hier in Deutschland. Auch, also hier auch wieder etwas, wo sich Google nicht mit Ruhm bekleckert bei uns. Und da fragt man sich schon manchmal, ob das einfach an so einer Art, ne, wie soll ich sagen, niedrigen Priorisierung liegt. Ja, dass es bei uns nicht so klappt. Ich meine, wenn's der Firma wirklich wichtig wäre, dann würden die sowas machen. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht. Dann gucken wir uns auch mal nach anderen Diensten um. Auch hier bei Google Playbooks gibt es sehr gute deutsche Portale für E-Books zu kaufen und zu mieten. Die Stadtbüchereien, wie gesagt, bieten auch einen Verleihservice an, E-Book. Jede größere Stadtbücherei bietet es an. Da könnt ihr mal gucken. Eine Anlaufstelle ist zum Beispiel, Moment, da muss ich mal gerade schauen, dass ich das richtig hier finde. Nicht, dass es das Falsche ist. Also es gibt hier zum Beispiel, ja, metropolbib.de, ja, in den Namen, den Namensgebung war immer schon ein bisschen komisch, ja. Das ist zum Beispiel Stadtbibliothek aus der Rhein-Main oder Rhein-Neckar-Region, ja. Das ist nur ein Beispiel, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene, leider halt, wie gesagt, alles lokal gesehen, aber da kann man sich durchaus mal informieren, das lohnt sich auch. Und das kann man auch normalerweise mit dem Aldico-Reader benutzen, der offene, freie Reader Aldico. Den gibt's auch als Premium-Version und da fühlt man sich dann auch irgendwo wieder besser, ja, weil, naja, jetzt hat man bei Google Play Music schon die islamischen Tracks, ja, und Kelly Family. Und dann hat man vielleicht auch noch den Koran auf dem E-Book Reader, auf Playbooks und naja, mal nicht mehr weiterzureden, ne? Jo, Sony veröffentlicht den Source Code des Xperia Z Ultra. Sehr schön, dass sie es so schnell machen. In der Tat schon bevor das Gerät veröffentlicht wurde. Das soll am 12. September, wie gesagt, kommen. Aber die Open Source Software von dem Gerät ist bereits dann verfügbar. Und das ist eine schöne Sache. Es ist also ein komplettes Archiv, ja, der Software 14.1.B0461. Und es führt das HSPA Plus Modell. Und damit muss man sagen, Hut ab vor Sony. dass sie das so schnell und gut gemacht haben. Das spricht mal wieder fürs Xperia Z Ultra. Der Play Store hat so still und heimlich ein Update bekommen und ich habe das sogar relativ schnell bekommen. Ich habe mich nämlich schon gewundert, was das da soll, nachdem ich ganz normal Apps hier geupdatet habe. Dann taucht auf einmal eine weitere Spalte auf bei Installed Apps, also My Apps Installed. Und da heißt es auf einmal Recently Updated. Ja, also kürzlich aktualisiert. Und sieh da, das ist neu. Also für eine gewisse Zeit bleibt es dann in diesem kürzlich aktualisiert Teil drin, bevor es dann auf Up-to-Date wandert. Das ist äußerst nützlich. Das hat mich nämlich genervt, dass nachdem man eine Software aktualisiert hat, dass es dann wieder alphabetisch eingeordnet wurde, so dass man nachher kaum noch Möglichkeit hatte, wenn man die Notifications weggemacht hat, das zu sehen, was für Programme denn jetzt eigentlich aktualisiert wurden. Und das geht jetzt wieder. Ganz toll, mal wieder eine vernünftige Änderung. Oh, und oh, mein Kopf meldet sich wieder. Ei, ei, ei. Das neue LG G2 ist vorgestellt worden und wie nicht anders zu erwartet, protzt es mit Leistungsdaten. Ja. Optimus G, G2 ja, heißt das Ganze. Und das hat also in der Tat 5,2 Zoll Display. Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon gewusst. Hat hinten auf der Rückseite einen Fingerabdruckscanner. Ja, das ist gut, dann hat die NSA auch gleich die Fingerabdrücke. Und kommt auch mit einer LED-Notification-Leuchte. Ja, aber was ihr natürlich wissen wollt, zum Beispiel wie viel Akku. 3000 mAh Akku. Ja, und mit speziellen Systemmanagement und Display ansprechen, ist das deutlich verbessert gegenüber anderen Handys mit 3000 mAh Akku. Beispielsweise können hier nur Teile von dem Display angesprochen werden, wirklich nur ein kleiner Teil des Displays. Die anderen Teile bleiben eben frei. Außerdem wird das Teil dann zum Beispiel mit einer anderen Art von Mechanismus angesprochen, wenn sich das Display so nicht bewegt. Ja. Das heißt, wenn zum Beispiel ein statisches Bild zu sehen ist, dann wird hier keine Rechenleistung verbraucht mit dem Refresh, ja, von einem Hauptprozessor. Ja. Und das ist dann insgesamt soll es etwa um die 23% weniger Strom brauchen als vergleichbare Handys. 13 Megapixel Kamera heißt das, soll das Teil haben, ja, genau über dem Fingerabdruckscanner. Das heißt, es ist also so gut wie sicher, dass man öfters mal über die Kameralinse wischt mit seinem Finger, ja, wenn man das Telefon mit seinem Fingerabdruck entsperrt. Also ich wüsste echt nicht, warum man das machen sollte. Dann wird es vermarktet als das First Hi-Fi Smartphone, ja. Gut. Können sich mit HTC drum streiten, wer da der erste war oder was jetzt Hi-Fi bedeutet oder sonst irgendwas, ja. 24 Bits bei 192 Kilohertz, ja. Das soll also eben ein ziemlich großer Schritt sein. Warum man 192 Kilohertz allerdings überhaupt nutzen sollte oder nutzt bei einem Handy, das ist mir irgendwie unbegreiflich, ja. 16 Bit mit 44.1 Kilohertz, okay. Also gut, bitte, für die Leute, die meinen, sie könnten das hören, boom, ja was. Und dann kommen die 5 Euro Ohrstöpsel dran und oh, hör mal, was für ein cooler Sound. Mhm. Gut, also das Teil ist mal wieder der Hammer. Ja. Kommt natürlich der Snapdragon 800 Prozessor zum Einsatz mit ordentlich Gigahertz Power. Und alles flüssig, alles schön. Ich habe hier mal einen Link zu einem Hands-on rangesetzt von Android Central mit Video und allem drum und dran. Und da könnt ihr euch schon mal das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Das ist nämlich wirklich ein schönes Gerät. Da kann man nichts sagen. Gut, der Android Device Manager, der ist jetzt funktionsfähig, der ist jetzt aktiv. Was war das nochmal? Damit kann man sein Handy zum Beispiel orten, wenn man es verliert, und auch gleichzeitig ein Wipe ausführen. Das heißt, alles löschen, was auf dem Gerät ist, damit, wenn das jemand findet, eben ja, damit das eben niemand was mit anfangen kann. Ja. Keine Angst, wenn man Backup braucht, kann man ja mal bei der NSA anfragen, die haben bestimmt sowas. Und ich kann das heute nicht verkneifen. Ne? Und es funktioniert mit Android-Geräten ab 2.2. Das heißt, auch diese Funktion gab es vorher schon bei den Android-Geräten, wurde nur nicht genutzt. Ja. Aber es war schon vorhanden. Interessant, oder? Also, und was auch interessant ist, man kann hier auch das Telefon klingeln lassen. Das heißt, wenn man es verlegt hat, ja, dass man wieder ins Sofa gerutscht ist und man sucht es krampfhaft, dann kann man einfach mal das Ding klingeln lassen. Ja, da gibt es nämlich hier die offizielle Seite dazu, und wenn man da drauf geht, dann sieht man seine Handys, da kann man auswählen und dann eben Ring oder Wipe Device, und dann klappt das. Hoffentlich. Ja, ein leidiges Problem, was immer wieder auftritt, ist das Nachladen. Ja, also laden, immer dann geht das Handy, wird das Handy leer, wenn man es unbedingt braucht. Ja. Es gibt verschiedene Sachen. Und hier Gold Zero hat jetzt eine schöne Sache gemacht. Es gibt etliche andere Solarmodule, ja, die es schon zu kaufen gibt. Aber hier Gold Zero Nomad 13 Solar Charger heißt das Ganze. Und der Sherpa 50 Power Pack. Ja. Das ist ein richtig geniales Duo. Was man damit nämlich machen kann, ist, man kann den Solarladegerät an das Pack anschließen. Ja. Und das Pack lädt das Handy auf. So hat man dann immer quasi genug Saft mit dabei. Ja, hat auch genug Leistung, also der Output ist hoch genug für die Geräte, und damit geht einem der Saft unterwegs nie aus. Aber 159 Euro kostet das Powerpack und 399 Euro das Solarpanel. Das gibt's schon günstiger. Ja, da habe ich nämlich schon pfiffige Lösungen gesehen. Ja. Jetzt müsste ich nur mal schauen, wo das Ganze war. Moment mal. Nein, keine Chance. Ich finde heute irgendwie nichts. Wundert mich auch nicht. Aber ihr könnt ja mal suchen. Im Internet gibt es nämlich Solar-Lademodule, die bei Geocacher, ja, Geocaching-Shops verkauft werden. Die laden nämlich einen normalen Mignon-Akku. Pack. Und das hat genug Power und ist wesentlich günstiger als diese Lösung da. Dann Android 4.3 Update für das S4, das Samsung Galaxy S4 Play Edition. Das hat einen Bug oder löst einen Bug aus, nämlich das zerstört die SD-Karten. Das SD-Karten-Interface, das ist sehr, sehr ärgerlich. Das heißt, Apps können nicht mehr auf die SD-Karte zugreifen. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ja? Also, das muss doch getestet werden, sowas. Das ist also nicht sehr gut, kein guter Einstand für die Google Play Edition Geräte. Und jetzt, ja, jetzt haben wir den Mist. Ne? Ich hoffe, dass schnell ein Update kommt, dass die Leute mit ihrem S4 wieder die SD-Karte richtig ansprechen können. Ja, es sind auch offenbar mal wieder nicht alle betroffen, aber die meisten. Naja, mal gucken. Aber auf jeden Fall ist es ziemlich ärgerlich, und diese Patzer tun sich, die tun sich häufen in letzter Zeit. Und nicht nur bei den Android-Geräten, sondern auch bei dem neuen Chromecast hat da Google momentan gepatzt. Und zwar, wer ein sehr langes Wi-Fi-Passwort hat, ja, ein sehr langes Wi-Fi-Passwort, dann ist es möglicherweise, dann hat man möglicherweise ein Problem mit der Authentifizierung. Ja, dann kann nämlich Chromecast unter Umständen gar keine Verbindung herstellen. Ja. Ob das jetzt als Bug zu sehen ist oder ob das eben, naja, sagen wir mal, so noch akzeptabel ist, den Spezifikationen entsprechend, weiß ich nicht. Ja, es hat jedenfalls jemand ein 128 Charakter, also Buchstaben-Passwort, ja, und der kann sich nicht anmelden. Und hier, wenn man dort WPA2 eingibt als Verbindung, dann hat man maximal 63 Buchstabencharakters, die man eintippen kann. Und tja, jetzt ist natürlich interessant. Auf jeden Fall geht das nicht und man muss dann sein Passwort wieder ändern. Ich weiß nicht, wie gesagt, wo das daran liegt, ob das jetzt eben gegen die Spezifikation ist oder mit den Spezifikationen in Einklang stehen. Auf jeden Fall, wer Schwierigkeiten hat, sein Chromecast zu verbinden, was bei uns ja gar nicht möglich ist, was bei uns ja gar nicht gibt, der kann dann aber mal schauen, ob das vielleicht das Problem ist. Dann gibt es noch Gerüchte, gibt es möglicherweise bald ein Tegra-Tablet? Ich meine, ich hätte schon mal was darüber berichtet, dass hier Nvidia wohl plant, ein eigenes Tablet herauszubringen. Und es wurden mal wieder geleakte Fotos, sind dann mal wieder aufgetaucht. Und von einem Tablet mit Tegra 4 Chipsatz, das direkt von Nvidia kommt, 5-Megapixel-Kamera soll da verarbeitet sein, dass man schon weiß, Micro-HDMI-Port, Micro-USB-Port. Ja, ob da ein SIM-Slot drin ist, das wird damit noch heiß spekuliert drüber. Ist eigentlich überhaupt noch eine Spekulation. Ja. Aber es wäre durchaus eine logische Konsequenz, weil Nvidia hat ja gesagt, sie wollen hier auch sich selber stärker beteiligen an an der Hardware, ja, bei Android. Ja, kann ich schon vorstellen, warum. Dann können die nämlich Tegra 4 oder 3, also Nvidia optimierte Software rausbringen, beziehungsweise dann auch irgendwann mal Software, die nur noch auf den Nvidia Tablets läuft, weil die sagen, ja, hier, ne, nur mit Nvidia. Und dann haben wir natürlich auch wieder die KAD. Ne? Gut, Lenovo hat auch noch was gemacht bei dem A1000. Die Leute waren ja schockiert, als die ein 16 GB Tablet, das ID Tab A1000 gekauft haben und dann auf einmal nur noch ein paar hundert Megabyte frei hatten für Programme. 512 Megabyte interner Speicher, sage und schreibe, gab's da. Interner Speicher, das ist nicht der Hauptspeicher, sondern interner Speicher, Internal Storage. Ja, dort werden die Apps installiert. Ein paar hundert Megabyte waren noch frei. Wer hat bitte die Idee gehabt? Aber immerhin reagiert Lenovo da drauf und hat jetzt mit einem Update etwas gemacht, was seltenst gemacht wurde, nämlich eine Repartitionierung gemacht. Aus den 512 Megabyte wurde jetzt 1,5 Gigabyte. Ja. Das wäre das momentan das meiste, was sie machen könnten. Ja. Das Zusammenlegen des Speichers, den Komplettspeicher, ja, was durchaus möglich wäre, dass man den gesamten 16 GB Speicher nutzen kann, auch für Programme. Das konnte hier Lenovo mit diesem Modell nicht machen, aber sie arbeiten dran, dass es in Zukunft auch das möglich sein wird. Und interessant, also die Repartitionierung, müsst ihr aufpassen, falls ihr ein solches Gerät habt. Alle Daten werden natürlich komplett gelöscht. Das heißt, ihr solltet da euch ein Backup machen von euren Daten, sonst ist alles weg. Genau. Aber warum man wirklich 512 Megabyte, ja, also das ist schon, naja, wer kam denn da auf die Idee, das zu tun? Gut, dann komme ich jetzt zu den Community-Sachen. Ihr merkt schon, es geht heute schneller. Und zwar ging es da um Verschlüsselung nochmal in der Cloud. Da hat der Sebastian geschrieben, das Thema Kryptographie ist sehr interessant. Vielleicht gibt es da ja auch mal von dir einen Themenschwerpunkt. Ist auf jeden Fall geplant. Mich würde zum Beispiel auch interessieren, wie es um Passwörter in Cloud bestellt ist. Da gibt es ja auch einige Anbieter bei Google Play. Ja, also auf jeden Fall wird da noch was kommen drüber. Ja. Ich habe jetzt schon das öfter mal was gesagt, aber ich werde das nochmal komplett beleuchten, ja, und werde auch nochmal sagen, warum das so extrem wichtig ist, die Daten zu verschlüsseln, ja. Und die Sache mit den Passwörtern in die Cloud, das ist wirklich eine ganz heikle Sache. Also ich würde es nicht empfehlen, ja. Also ich halte zwar immer wieder, oder ich bin sicher, ja, und das sind auch die Kryptographie-Experten sicher, gerade solche Verschlüsselungsmethoden wie GPG, ja, sind sicher. Die können nicht direkt angegriffen werden, die können nur über Nebenangriffe geknackt werden. Ja, also zum Beispiel Keylogging oder sonst irgendwas. Oder abgreifen vom privaten Schlüssel, ja, runterkopieren vom privaten Schlüssel und das dann auswerten in einer sehr haarsträubenden Rechenoperation, Aktion, ja. Da braucht man dann schon ein paar Großcomputer für so einen Schlüssel. Aber dennoch, man muss einfach bedenken, man hat seine gesamten Passwörter, dafür ist es ja da, seine gesamten Passwörter in einer Datei. Egal, ob die Datei jetzt mit 256 Kilobit AES, 512 Kilobit AES oder mit was weiß ich, chiffriertes 4096 GPG, ja, ist egal, wurscht. Ich würde es nicht machen. Ich würde die Passwörter aus der Cloud lassen. Ja. Kurze Empfehlung, da komme ich auch nochmal genau drauf zurück. Ja. Ich habe es eigentlich so gemacht bisher. Ich nutze KeyPassX, das läuft auf allen Systemen und die Dateien sind untereinander verschiebbar. Das bedeutet, oder kopierbar. Das bedeutet, ich habe hier meine Datei auf dem Computer daheim und tu davon Zeit zu Zeit die aktuelle Version auf das Android-Handy schieben. Ja. Die Datei ist vollkommen verschlüsselt, ja, ich glaube 512 Kilobit AES-Verschlüsselung oder 512 Bit, nicht Kilobits, Quatsch hier, oh Mann, ey. Man merkt echt, dass ich krank bin heute, ja, also Kilobit könnt ihr vergessen, ja, also Bit, ja. Kilobit, das wäre genial, ne? da könnt ihr dann sicher sein, ja, oder so gut wie sicher sein, dass da nichts passiert, aber diese Datei würde ich nicht über die Cloud an eure Geräte verteilen. So viel, sage ich mal, Arbeit muss sein und man kriegt ja nicht jeden Tag jetzt so viel Passwörter neu rein. Da reicht es ja, wenn man das ein paar Mal die Woche oder einmal die Woche vielleicht eben die aktualisierte Version vom Computer aufs Handy schiebt, ja, das daheim mit seinem Netzwerk macht und dann ist die Chance, dass die Datei abgegriffen wird, eben ziemlich gering und dann geht das auch. Ja? Okay, also so viel weg. Aber wie gesagt, Sebastian, ich werde auf jeden Fall nochmal das Thema Kryptographie aufgreifen. Da könnte ich drei Sendungen damit machen. Ja. Drei Sendungen. Jo, gut. Was noch? Nachtrag zum Wi-Fi-File-Transfer. Da habe ich ja glatt den Matt Spike vergessen. Das ist eigentlich schon vom 3. August. Da hat der Matt Spike geschrieben zur App der Woche. Ich kenne Wi-Fi File Transfer Pro Lite oder nutze diese App nicht. Moment, was? Also, zur App der Woche. Ich kenne Wi-Fi Transfer Pro Lite oder nutze diese App nicht. Aber dafür AirDroid. Die macht so ziemlich das Gleiche und ist für solche Sachen zu empfehlen. Also, vielleicht kann man sich die auch mal angucken. AirDroid, ich habe es jetzt auch noch nicht gemacht, aber ich wollte euch das auf jeden Fall nochmal weitergeben von Matt Spike. Habe ich irgendwie verpeilt letzte Woche. Dann gibt es noch was, eine Zwei-Wege-Authentifizierung bei einem verlorenen Handy. Ja, was ist denn das, ne? Ja, das ist nämlich das Problem. Man hat Zwei-Wege-Authentifizierung angeschaltet, ja, und man verliert jetzt das Handy. Jetzt gut, dass man den Android Device Manager hat. Ne? Aber das Problem ist, schreibt der Stefan, der Google Device Manager funktioniert nun bei mir. Also die Adresse, ne, ist ja www.google.com/android/device-manager. Ich frage mich aber, was ist, wenn ich mein Google-Device verloren habe und es orten möchte, ich aber an einem PC bin, wo ich noch nie eingeloggt war und die Zwei-Wege-Authentifizierung bei Google eingeschaltet ist. Dann ist es ja so, dass ich einen Code per SMS bekomme, um mich einloggen zu können. Den ich ja nicht lesen kann, weil ich mein Device ja verloren habe. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe. Klar. Ja, also zunächst mal zu empfehlen ist natürlich der G-Authenticator zu benutzen und nicht per SMS schicken zu lassen, ja, weil dieser Zugangscode ja per SMS, den könnte sogar jemand notieren, wenn er nicht an das Handy rankommt. Ja. Schon am Lockscreen wird oben ja nacheinander die Zeilen quasi gezeigt, und das ist nur ein kurzer Code, den kann man sich einfach aufschreiben, obwohl man das Handy nicht entsperren muss. Also ich würde es nicht mal das mit dem G-Authenticator die App starten und dort dann die Nummer sehen und dann die eintippen. Also nicht anfordern, sondern direkt selbst am Handy nutzen. Also, einmal das. Und dann gibt es bei der Einrichtung von dieser Zwei-Wege-Authentifizierung, gab es ein Hinweis, dass man Codes ausdrucken kann, ja. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie man nochmal an seinen Account kommt, wenn man sein Gerät verloren hat. Weil es ist ja auch klar, das Gerät ist in dem Fall eine weitere Sicherheitsbarriere, ja. Und wenn man jetzt einfach so dran käme, ohne diese Sicherheitsbarriere, dann wäre die Zwei-Faktor-Authentifizierung einfach kompletter Blödsinn. Ja. Deswegen, wenn das Gerät weg ist, kommt man nicht mehr dran. Zur Not gibt es eben diese Ausdrucke, diese Codezeilen. Das sind, glaube ich, sind 6 Codes. Und davon kann man dann eine eingeben und dann kommt man da ran wieder. Ja. Den muss man natürlich gut auf die muss man natürlich gut aufpassen, ja, weil theoretisch kann, wenn einer diese Codes hat, kann da auch jemand unter Umständen Schwierigkeiten verursachen. Ja. Normalerweise braucht er zwar das Passwort, aber ja, wir wissen, ne, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja. Deswegen halte ich es auch für so eine Sache. Ich könnte jetzt nicht empfehlen, das immer mitzunehmen. Ja. Aber da komme ich vielleicht noch mal auf eine andere Sendung drauf zurück. Auch diese das Entsperren mit dem Gesicht. Nee, also ich weiß nicht, wenn zum Beispiel hier Behörden, Polizei oder Ähnliches kommen und möchten da mein Handy filzen, das will ich nicht. Ohne eine Anordnung geht da gar nichts. Dann werde ich das nicht entsperren. Wenn die mir das aber nur ins Gesicht halten müssen und es entsperrt sich selbst, ja, oder vielleicht in meinem Portemonnaie so diesen Code nehmen, ja, und dann auf einmal in meinen Google-Account kommen könnten, theoretisch, ja, nein, also es geht nicht. Ja. Ja, also ich weiß, mit dem Google-Account ist so eine Sache, wie gesagt, man braucht normalerweise noch das normale Passwort, aber ja, ne? Da muss man aufpassen. Bin da immer skeptisch und jetzt bin ich noch skeptischer geworden. Ne? Also, okay, Stefan, ich glaube, das wirst du da nicht drum herum kommen, ja, diese Codes mit dir rumzutragen. Vielleicht kannst du die auch ein bisschen abstrakter irgendwie einarbeiten, ja, in dein Portemonnaie, so dass es nicht gleich auffällt, dass das ein Code ist. Ich habe da früher immer so ganz so eine kleine Codekarte benutzt, ja, wo man dann also so quasi so ein Wort sich merken konnte, ja, zum Beispiel Android, ja, und wenn man dann dieses Wort ja nachgefahren ist mit der oder nachgeguckt hat, dann konnte man jedem Buchstaben eine Zahl zuordnen. Das war klein, so eine winzige Tabelle. Ja. Und mit dieser Tabelle konnte man dann eben eine Nummer sehen. Damit konnte man zum Beispiel wunderbar seine PIN-Codes für die EC-Karte, ja, wunderbar transportieren. Weil ohne das Wort, ja, kann man da nichts sehen. Aber das Wort ist wesentlich einfacher zu merken als diese schnöde Nummer. Gut. Gibt es bestimmt auch noch im System als Ausdruck im Internet. Damals gab es nämlich diese Code-Tabellen. Ja. Aber wie gesagt, das werde ich dann sicherlich nochmal in einer speziellen Kryptografie-Sicherheitssendung machen bei dem Ancast. So, dann komme ich jetzt zum letzten Punkt, die App der Woche. Und auch das steht jetzt mal im Zeichen, ja, von den unglaublichen US-Abhörskandal. Da kann der Profaller sagen, was er will. Wer einmal lügt, dem traut man nicht. Und damit meine ich nicht den Profaller übrigens, ja, sondern die USA. Und deswegen habe ich natürlich jetzt hier mich also sehr störend empfunden, dass ich hier den Chrome drauf hab, ja, vom Handy. Es geht nicht, ja. dass ich das mal sage, unglaublich. Also habe ich ja übrigens auch schon vorher, das hat damit also nichts zu tun, wegen der Effizienz, den Boat Browser benutzt. Nur Boat Browser ist kein Open Source Programm und ehrlich gesagt, wie man ohne Open Source überhaupt irgendeine Kontrolle haben kann, was denn diese App tatsächlich macht, wenn die vollen Zugriff hat, ja, auf Netzwerk und so weiter, dann ist eben sehr, sehr fraglich. Deswegen habe ich geguckt nach einem Open Source Browser. Firefox ist mir da natürlich erstes eingefallen, aber das Ding ist ja mördergroß und ewig langsam, ja. Das ist ja ein Unicom. Nein, ja. Stattdessen habe ich was gefunden, das hat mich wirklich beeindruckt. Lightning Browser. Lightning Browser ist auch so schnell wie das Licht, ja. 133 Kilobyte groß. Ihr habt richtig gehört. 133 Kilobyte. Ja, warum? Weil es die WebKit Engine benutzt, aber mit einem Open Source Aufsatz und somit hier alles transparent verschachtelt, ja, wo was verschickt wird oder ähnliches und da ist alles okay soweit, ja. Und von der optischen Aufmachung her, die Webseiten werden exzellent dargestellt, wunderbar. Die eigene optische Aufmachung ist eher Standard und naja, die Bookmarks, da wird nicht mit Grafik oder so rumgeklotzt, ja, sondern das sind einfach nur Textboxen, die da das sind, wo man anklicken kann. Warum auch nicht, ja? Ich möchte ja keine Dia-Show machen mit meinen Bookmarks. Ja. Da reicht das vollkommen aus. Und die Boxen sind groß, das heißt, man kann die auch wunderbar bedienen, auch mit kleinen Displays. Und deswegen ist der Lightning Browser hier absolut eine Alternative. Es ist übrigens, wie man muss ja immer sagen, ja, Open Source heißt nicht kostenlos. Freie Software heißt nicht kostenlose Software. Ja. Es gibt hier eine kostenlose Version davon. Wer aber unlimitierte Tabs öffnen will und auch unbegrenzt viele Bookmarks haben möchte, der kann sich eine Paid-Version runterladen. Ich habe jetzt mal die kostenlose Version verlinkt, dass ihr die mal probieren könnt. Die Vollversion kostet 1,49 € und dürfte also da kein Problem sein für das Geld. Ist eigentlich da nichts zu sagen dagegen. Ansonsten ist eben alles drin, was man für einen modernen Browser braucht. Ja. Arbeitet ab Froyo und auch Jelly Bean 4.3 geht wunderbar. Wenn ihr noch einen Adobe Flash Player installiert habt, auch da wird noch unterstützt, kein Thema. Dann gibt's auch eine Garantie, wie es hier so schön sagt, keine Werbung wird eingeblendet. Auch das ist ja ein Problem beim Boat Browser Free, dass da eben Werbung eingeblendet wird, was eben auch wieder datenschutzmäßig bedenklich ist unterwegs, ja, mobil, und eben auch mehr Speicher kostet, beziehungsweise Traffic. Ja, also die anderen Daten könnt ihr dann auch sehen. Also ist auf jeden Fall in Real-Life-Performance ist das schneller als der Chrome und auch schneller Benchmarks als der Firefox. Von daher, ja, dürfte das okay sein. Bewertungen sind auch gut. Viel Spaß. Gut, dann war's das für heute von Uncast. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen oder auch mal eigene Beiträge schicken wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Uncast auf Google Plus findet ihr die Community oder ihr schickt mir einfach eine Mail. rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ich schätze, das ist ein Kritik für mich. Und halte die kleinen grünen Antennen steif. Dann hoffe ich euch nächste Woche wieder. Tschüss.